Ganz am Anfang wollte ich Nonne werden. Ganz am Anfang. Es ist ein Albtraum. Ich sitze schwitzend neben ihm. Ich fange an zu weinen. Es ist ein absolutes Trauma. Ich habe mir total Mühe gegeben und ich konnte es nicht. Ich habe das große Glück oder vielleicht das große Pech. Ich weiß nicht, ich habe so viele Sachen, die mich interessieren. Ich würde wahnsinnig gerne malen. Ich würde wahnsinnig gerne Musik machen. Ich würde wahnsinnig gerne schreiben. Ich will auch wahnsinnig gerne Theater spielen und ich würde wahnsinnig gerne große Filme drehen. Das will ich alles ja noch machen und deswegen, das muss ja noch alles in dieses Leben rein. Also glaube ich auch nicht, dass das irgendwann mit 65 oder so Schluss ist, auf gar keinen Fall.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die Schauspielerin Saskia Fischer. Moin, moin.
Moin, moin.
Du wurdest 1966 in Düsseldorf geboren. Aufgewachsen bist du aber in der Hansestadt Hamburg. Mit 15 Jahren bist du nach Wien gegangen und hast dort an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst eine Schauspielausbildung absolviert. Deine ersten beruflichen Stationen führten dich durch die Welt der Musicals. Du hast unter anderem in Cabaret, Chicago und Oliver Twist mitgespielt. Ende der 80er Jahre zog es dich ans Theater, wo man dich in Rollen wie die der Ophelia in Hamlet und Lady Milford in Kabale und Liebe sah. Seit 1991 bist du beim deutschen Fernsehen, seit 2007 gehörst du zur Stammbesetzung beim Großstadtrevier und verkörperst dort die Leiterin des PK14, Frau Küppers. Du lebst mit deinem Partner und deinem Sohn in Hamburg. Du bist die Enkelin von Johannes Jopi Hiesters, Tochter der Schauspielerin Nicole Hiesters und seit 18 Jahren nun die Kommissariatsleiterin des Großstadtreviers Frau Küppers. Auf welche Rolle oder Position wirst du am häufigsten angesprochen?
Oh Gott, ich werde angesprochen am häufigsten angesprochen, kommt drauf an, von wem. Also von Lehrern auf meinen Sohn, von Fans auf Frau Küppers und also das kommt ganz auf das Gegenüber an. Also
das ist bunt gemischt, ja. Aber welche Rolle ist dir denn am liebsten? Von den dreien.
Ich finde eigentlich alle ziemlich beglückend. Ich bin wahnsinnig gerne Mutter. Ich bin auch irrsinnig gerne Schauspieler. Ich bin gerne auf der Welt und ich mache alles gerne und freue mich, wenn Leute das honorieren, mich drauf ansprechen und sagen prima oder auch nicht. Oder ich finde Konversation, Gespräch toll. Also, und ich mag alles, was ich tue. Sonst würde ich es nicht tun.
Die Kommissariatsleiterin ist ja eine, ich sag mal, halbwegs mysteriöse Frau, ist ja fast wie ein weißer Schimmel. Der fehlt sogar ein Vorname.
Ja.
Wie kommt das? Hast du dich da nie für eingesetzt?
Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass ich keinen Vornamen habe.
Ah.
Ja, genau. Ich finde das gut, dass in dieser Serie wird ja viel gesprochen. Es geht viel um dieses Private und wie die miteinander umgehen, im Kommissar, also meine Untergebenen sind ja sehr privat miteinander. Und ich finde das gut, dass ich da so ganz anders bin, dass ich so den Kontrapunkt dazu liefere.
Die Leute, die jetzt nicht jeden Montag Großstadtrevier gucken, was macht denn Frau Küppers sonst so aus? Außer farbenfrohe Kleidung.
Also auf gar keinen Fall farbenfrohe Kleidung. Wann hast du denn das letzte Mal gesehen? Ich trage seit 18 Jahren graue, blaue, selten auch schwarze Anzüge.
Okay.
Nicht. Ich habe immer nur Anzüge an und habe jetzt seit zwei Jahren keine hohen oder drei Jahre keine hohen Absätze mehr. Ansonsten habe ich wie eine Uniform immer einen Anzug an.
Ja.
Der Unterschied ist zum Beispiel, dass ich privat recht bunt eigentlich angezogen bin. Ja, heute.
Dann habe ich dich tatsächlich mit dem pinkfarbenen Anzug, habe ich dich
das
tatsächlich
nicht
privat, aber auch nicht in der Rolle der Frau Küppers gesehen.
Doch, nein, das ist die 500. Folge. Das ist ein totaler Ausnahmefall.
Siehste?
Ja, wie ein Märchen.
Das habe ich nämlich gesehen.
Aber das ist absolute Ausnahme.
Okay, das war dein Feierkostüm.
Das war das Feierkostüm, ja.
Okay, so, was macht sie denn noch so aus?
Naja, sie ist sehr stringent, sie ist sehr genau, sie ist sehr professionell, sie weiß genau, wie es geht. Sie wirkt wie ein kühler Block, ist es natürlich nicht. Sie hält sich an die Regeln, sie hasst Privatismen. Sie ist ein Profi durch und durch. Streng, humorlos, konzentriert.
So. Das ist aber sowas von auf den Punkt gebracht. Auf den Punkt wollen wir jetzt auch kommen, nämlich in unserer Schnellfragerunde, die Lieblinge von dir in Hamburg. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
David, Grindelberg.
Welcher ist dein Lieblingspark?
Der Jenischpark.
Welches ist dein Lieblingskino?
Holi.
Welches ist dein Lieblingsviertel?
Das ist echt schwer. Ich sag Grindel.
Welches ist dein Lieblingswahrzeichen in Hamburg?
Der Horner Kreisel. Für mich ist das Hamburg. Ich komme...
Es ist ein bisschen das Tor zur Welt für Autofahrer, ja, oder?
Es war was so anderes.
Ja.
Naja, gut, der Michel. Nein, Horner Kreisel.
Wie gut lernt man nur durch die Dreharbeiten im Großstadtrevier eigentlich Hamburg kennen? Hast du mal Ecken angetroffen, wo du gesagt hast, auch hier schön, hier komme ich nochmal mit dem Fahrrad her?
Ah, man lernt es natürlich. Also bis vor 4 Jahren lernte ich es noch kennen. Seit 4 Jahren hat der NDR gesagt, Frau Küppers darf nicht mehr raus. Jetzt lerne ich nur Tondorf kennen. Das Studio, die A3 in Jenfeld, das ist nicht mehr so prickelnd. Davor lernte ich viel kennen, fand das toll. Ich glaube, am spannendsten so, wenn man heute auf Hamburg guckt, war, dass ich auf dem Bunker noch Jan freischießen musste aus einer Kidnapper-Szene. Jetzt geht das nicht mehr, weil es diesen Ort gar nicht mehr gibt. Jetzt ist da ein Park entstanden.
Mhm.
So.
Wie gut kennst du denn selber Hamburg? Weil du vielleicht privat auch sehr viel durch die Gegend pirscht. Oder ist es so, halbes Jahr Großstadtrevier, Dreh und danach Füße aufs Sofa?
Nein, nix. Ich glaube, ich kenne, ich gehe viel. Ich gehe eigentlich hauptsächlich... Und ich durchwandere Hamburg immer wieder mal gerne. Und ich glaube, oh Gott, jetzt, wenn du jetzt stellst, sagst, wo ist die Straße? Weiß ich natürlich überhaupt nicht.
Nö, wir machen ja keine Taxifahrerprüfung.
Ah, das ist gut. Das könnte ich nicht. Aber ich glaube, ich kenn's.
Also ich erwische mich zum Beispiel, dass ich sehr häufig hier so in meiner Hut bleibe. Also zwischen Eimsbüttel, Grindel und Schanze so hin und her laufe. Aber das habe ich hier schon 2-3 Mal gesagt, in Barmbek würde ich wahrscheinlich verloren gehen.
Ich habe in Barmbek witzigerweise mal eine, da steht doch manchmal in diesem Wochenblatt, mache Führung durch Barmbek, kennst du es so hinten? Da habe ich mich, bin ich mal hingegangen, habe mich mal durch Barmbek führen lassen, habe alles vergessen, was sie mir gezeigt haben, war aber toll.
Okay.
Habe da viel kennengelernt. Also jetzt, ich würde nicht sagen, dass ich es kenne, aber ich kenne auch ein bisschen Barmbek.
Fällt dir denn ein Stadtteil ein, den du gar nicht kennst, den du nur vom Namen her kennst?
Steilshoop.
Ja.
Ist jetzt so spontan hochgeploppt, wüsste ich nichts von.
Ja.
Aber vielleicht war ich da auch schon mal und kenne es und weiß es gar nicht. Aber ich glaube, ich kenne Steilshoop nicht.
So, wen du aber kennst, ist deine Familie und viele Leute auch. Dein Vater Pitt Fischer war beim Fernsehen als Bühnenbildner, war er viele Jahre für das Bühnendesign von Wetten, dass verantwortlich.
Ja.
Welche Bedeutung hatten die Berufe deiner Eltern sowie deines Großvaters in deiner Kindheit?
In meiner Kindheit war es natürlich, also alle erwarteten natürlich, dass ich diesen Beruf mache oder da irgendwo lande. Und ich bin natürlich als streitbarer Geist genau dagegen geschwommen und meinte, na niemals werde ich auf die Bühne gehen, so ein Käse. Fand das alles nicht so interessant. Ich wollte eher Musik machen, ich wäre wahnsinnig gerne Saxophonistin geworden oder so. Aber ja, dafür reichte das Talent nicht wirklich aus. Also... Natürlich haben die mich geprägt, ich bin damit groß geworden, mir blieb gar nichts anderes übrig irgendwie. Also ich bin mit 15 ja schon, habe ich die Schule geschmissen und habe schon gestudiert.
Also du hast gerade so die Schulpflicht erreicht, und aber keinen Abschluss?
Nee, gar nichts. Gar nichts. Mhm. Ich bin da nicht mehr hingegangen.
Du taugst ja als gutes Vorbild für alle Schülerinnen und Schüler, die heute sagen, ach nee.
Also mein Sohn hat mich jetzt überrundet. In dieser Klasse hat er mich jetzt überrundet. Jetzt ist er weiter als ich. Ja, es ist erschütternd. Wie auch immer. Also ich habe, also dieser Kampf dagegen hat auch nicht lange gewährt. Wie gesagt, mit 15 bin ich ausgezogen und dann habe ich angefangen zu studieren. Probiert mich möglichst weit zu fächern. Also ich habe tatsächlich Saxophon, Schlagzeug, klassischen Gesang, Tanz und Schauspiel studiert. Und nach musste ich natürlich alles lassen, weil das ist, man kann ja nicht alles werden. Und das reicht aber nicht.
Du erzählst das so normal, dass du mit 15 ausgezogen bist. Du bist ja nicht nur ausgezogen ins Nachbarhaus, sondern du bist nach Wien gegangen. Das ist ja in der damaligen Zeit einer der Orte, der am weitesten weg liegt von Hamburg.
Wohl wahr.
Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert, dass du sagst, Leute, ich bin jetzt 15, ich ziehe jetzt aus. Also da dürfen andere nicht mal verbotenerweise in die Disco gehen.
Ja, das ist richtig. Wie gesagt, ich glaube, so richtig normal ist das bei uns sowieso alles nicht wirklich gewesen. Und da Schule bei mir wirklich relativ schnell klar war, dass es sinnlos ist. Ich war, früher war man mit Legasthenie, galt man als völlig verblödet. Ich blieb dreimal sitzen. Und das ist wirklich, also das war an der Grenze wirklich. Und dann wussten meine Eltern irgendwie, ich war wahnsinnig, meine Eltern waren nie zu Hause. Aber es gab so eine Regel, dass man um 7 Uhr klingelte das Telefon, da musste man rangehen. Ansonsten waren wir immer frei, mein Bruder und ich konnten eigentlich machen, was wir wollten. Und ob ich dann jetzt alleine zu Hause sitze oder alleine in Wien etwas tue, was mich auch wirklich interessiert, da haben meine Eltern dann gesagt, ja, mach doch. Eigentlich dachten sie, dass ich wieder zurückkomme. So glaube ich. Ich glaube, das war eigentlich der Gedanke dahinter, dass sie, ja, jetzt hau mal ab. Du wirst schon wieder kommen und dann irgendwas lernen. Aber ich kam nicht zurück.
Man ahnt ja, dass du viel schneller erwachsen geworden bist. Ne? Ja. Ich meine, wie war denn da die Versorgung mit Essen, Trinken und Wäsche machen? Viele kennen das, dass Mutti noch bis 20 irgendwie die Wäsche macht.
Nee, das war bei uns nicht so. Also meine Eltern, wie gesagt, meine Mutter, wir reisten am Anfang hinterher. In Düsseldorf haben sich meine Eltern kennengelernt am Schauspielhaus. Dann ist meine Mutter nach hier zum Thalia-Theater gegangen. Dann zogen wir halt alle nach Hamburg. Und dann sollte sie mit Boyke Hubert nach Berlin ziehen. Und da hat mein Vater gesagt, jetzt reicht's jetzt. Mach du mal das alleine. Dann hat sie da halt gespielt. Und wir sind in Hamburg geblieben. Mein Vater, freiberuflicher Bühnenbildner. Und also war auch immer irgendwie unterwegs. Also waren mein Bruder und ich alleine. Und dann gab es so Regeln, wie gesagt, das Telefonat. Und dann gab es so einen Umschlag mit dem Geld. Und daneben war so ein Plan, den mein Vater gemalt hat. Montags Chinese, dienstags Topf. Topf war dann irgend so ein Eintopf, den er vorbereitet hatte. Mittwoch McDonald's, glaube ich, war sogar noch. Ja, oder ja, Donnerstag wieder Chinese. Dann sind wir mal zur Lotusblüte gegangen und 39 und 164 waren. Und so bin ich groß geworden. Und gewaschen haben, das konnten wir. Ist ja nicht so schwer.
Wann hast du angefangen, selber zu kochen?
Bis heute ungern nicht, eigentlich. Also,
die 39 ist immer noch ganz oben auf deinem Speiseplan.
Im Grunde meines Herzens, ja, ich tue es natürlich nicht. Ich koche. Ich koche für meinen Sohn. Um 6 kriegt er was zu essen. Aber ich bin sehr leidenschaftslos, was das Kochen betrifft. Das ist nicht meins.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Wie war denn deine Zeit dann in Wien, also als 15-Jährige? Ist das dann in so einem Studentenwohnheim?
Nein.
Oder wie lief das ab? Oder hast du bei Verwandten gewohnt?
Nee, auch nicht. Meine Mutter hatte Bekannte, da Eva Bernhofer hatte da eine Wohnung, das war lange eine Assistentin im Thalia-Theater und die kam aus Wien und die hatte eine Wohnung in der Wiener Hauptstraße im 4. Und dann meinte sie, na dann soll das Kind erstmal da wohnen. Und dann habe ich jetzt da gewohnt und habe ich hier hingezogen und dann dahin und dann dorthin. Und dann wohnte ich in der Piaristengasse, in der Theaterwohnung vom Josefstädter Theater. Ja, und dann hatte ich irgendwann in der Amerlingstraße im 6. meine erste Wohnung. Ich glaube, da war ich 16 oder ja so. Das haben meine Eltern natürlich am Anfang toll alles unterstützt. Also ich mag nicht, komm nicht wieder, brauchte ich dann eine richtige Wohnung, das haben sie dann hatte ich eine.
Und wie oft hast du deine Eltern dann noch gesehen? Also haben die dich dann regelmäßig besucht?
Ja, schon. Mein Vater hat viel in Wien gearbeitet, auch an der Josefstadt und ja, also die Nicole auch. Also wenn sie Zeit hatten, waren sie mal da oder ich kam runter wieder, wenn ich frei hatte. Und dann fing ich halt auch an zu arbeiten. Also mein erstes Engagement, also ich fing sehr früh an Theater zu spielen in Wien, aber fixes Engagement war ans Theater des Westens nach Berlin. Da machte ich den, also ich 17 war ich im Engagement im Theater des Westens im Corps de Ballet. Und da habe ich Cabaret, Chicago, Oliver und die ganzen Musicals rauf und runter gespielt und habe da getanzt und ja.
Würdest du von einer glücklichen Kindheit sprechen?
Ja. Ja. Also für mich war das toll. Ich glaube, das ist ich hatte jetzt sicher nicht das Klischee, Mama und Papa zu Hause und so, das hatte ich nicht. Aber ich habe das auch nie vermisst, dass ich jetzt, wenn ich nach Hause komme, meine Schularbeiten kontrolliert werden, weil ich kannte es gar nicht und so. Also es ist jetzt nicht, ich hatte eine unglaublich glückliche Kindheit. Ich war aber auch nicht gefährdet. Ich bin auch nicht irgendwie abgerutscht und fing an da zu saufen wie verrückt oder hab's laufen lassen oder die Kohle genommen und für was anderes ausgegeben. Ich war relativ zuverlässig und ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum die Eltern sagten, ja, Kind kann nach Wien gehen, das funktioniert. Und das hat auch funktioniert. Ich habe nie Blödsinn gemacht, obwohl ich eigentlich jede Möglichkeit gehabt hätte, Blödsinn zu machen, habe ich das nicht gemacht.
Gab es denn andere klischeehafte Familientreffen, die andere Familien so kennen? Wie war das zu Weihnachten zum Beispiel?
Also Weihnachten wird tatsächlich gefeiert bei uns und zwar richtig groß. Und seitdem mein Vater gestorben ist, habe ich das übernommen. Es wird bei uns seit 20 Jahren bei mir in der Wohnung Weihnachten gefeiert. Da kommen alle, jeder.
Wie viele Leute sind das dann? Da kommt ja doch einiges zusammen wahrscheinlich.
Naja, so 16. Ne? 16 ja. Und auch was ich so am Straßenrand so an Einsamkeiten miterlebe, ja? Kommen auch noch mit, ja.
Und dann gibt's die 39 für alle oder
nein,
wie,
nein,
wie läuft
dann,
das dann?
Dann hole ich ganz, dann kommt tatsächlich, ich würde gerne immer was anderes machen, aber es wird tatsächlich immer diese ganz erbeten und die mache ich nicht. Ich habe gar nicht so einen Ofen, da bist ich ja, also das.
Brauchst du auch vier Gänse
wird
wahrscheinlich.
Bestellt.
Ne?
Ach, mehr. Er wird bestellt, bestellt, eisern bestellt, ich kann das nicht.
Und kannst du dich denn an Familienurlaube erinnern, wo ihr mal alle zusammen so am Gardasee wart oder
ja,
wo
ja,
auch immer?
Haben wir auch in Siena hatten wir das machen wir auch, also im Sommerurlaub miete ich ein großes Haus und lade auch immer alle ein. Ja, ich bin echt. Und
okay.
Da kommt
und
kommt
wo geht's dann? Immer der gleiche Ort?
Nein, immer was anderes.
Und in welche Region? Mal Skandinavien, mal Italien? Oder?
Nee, also ich muss das Meer sehen, ich brauche es warm, ich brauche Platz, ich will keine fremden Menschen sehen, außer die Menschen, die ich mag. Also es ist meistens eine Insel. Die letzten 4 Jahre war es immer Griechenland. Weil, eigentlich entscheidet das Haus, wo wir hinfahren. Ich muss das richtige Haus finden. Jeder braucht eine Toilette. Ich will nicht fremde Zahnbürsten in meiner Zahnbürste. Ich bin da ein bisschen pingelig. Ich will auch nicht das Klo teilen mit irgendwem. Ja, also dann wird das Haus und Weihnachten. Also Urlaub und Weihnachten sieht sich die Familie. Ansonsten.
Sind das dann manchmal auch die stressigsten Momente des
Selbstverständlich.
Jahres?
Selbstverständlich.
Gibt ja keine Familienfeier, wo es nicht mal Krach gab.
Nein,
vor allem
auf gar keinen,
ne?
Fall. Nein, natürlich ist Krach. Natürlich. Gehört ja dazu, oder?
Ja, bestimmt. Ja. Ich habe ja schon gesagt, dein Vater war unter anderem Bühnenbildner bei Wetten, dass. Mhm. Das stelle ich mir tatsächlich als einen Riesentraum vor. Ja. Ich stelle mir zumindest vor, dass du irgendwie regelmäßig dann da auf dem Sofa gesessen hast bei den Proben.
Nein,
oder
saß,
wie auch immer.
Also er war, ja, also ich, also regelmäßig nicht. Also das haben meine Eltern mir sehr beigebracht, dass wir diesen Beruf wertschätzen. Ich durfte auch nicht auf Hinterbühnen sitzen, wenn meine Mutter probte. Also durfte man das nicht zu. Das war alles schon sehr heilig.
Mhm.
Also das wurde mir sehr alles so beigebracht, dass also eine Bühne ist schon eine Bühne und also es ist nicht so, es war schon ein Handwerk, aber man hat es zu schätzen. Das ist ja oft so, dass Kollegen dann ihre Kinder und geht doch mal über die Bühne oder verbeugt euch mit oder so, das wäre bei uns nicht möglich gewesen. Aber ich durfte schon hin und wieder natürlich bei meinem Vater in den Hallen hinten rumsitzen. Und dann probte da Michael Jackson oder so. Ja, da durfte ich schon dabei sein. Aber nicht hingehen und gib mal dem die Hand oder so. Sowas wäre bei uns nicht.
Also keine Autogramme. Selfies sowieso nicht von
damals. Nein,
Selfies.
Aber wir hatten oft die CDs, bevor sie rauskamen, weil mein Vater ja die Bühnenbilder für, was weiß ich, Phil Collins und so baute. Und dann hatten wir halt vor denen schon diese ganzen Sachen und konnten uns das schon vorher anhören und so. Und wir sahen, wir sahen hin und wieder, nicht hin und wieder, immer mal diese Videos, die diese Zuschauer einschicken, was sie können, um eine Wette abzuschließen. Also ich kann am schnellsten Würstchenbrote essen, schneller als der und der. Diese Filme, diese Heimvideos haben wir geguckt. Das ist natürlich, eigentlich durfte man das, glaube ich, nicht. Aber das war trotzdem immer ein Highlight im Jahr, wenn mein Vater mit den Videos kam. Das war geil.
Ich sag mal, die Leute aus der Boomer-Generation haben sich ja, glaube ich, nichts Größeres vorgestellt als Wetten, dass. Das war ja für alle das Lagerfeuer, wie auch immer.
Ja.
Für dich war das ja relativ normal. Was hat dich denn als Jugendliche fasziniert? Also mal in ganz anderen Bereichen, wo du dachtest, ach, das ist so weit weg, wie für mich zum Beispiel Wetten, dass.
Oh, da muss ich schnell, oh mein Gott, was hat mich denn so fasziniert? Also ich war, was hat mich denn interessiert, du lieber Gott? Nix, das war tatsächlich, das war schon meins. Ich wusste von Anfang an, dass das in diese Richtung gehen wird, weil das war für mich, Theater war toll. Ich fand die Menschen immer, Nicole und Pitt, das sind meine Eltern, die hatten immer tolle, verrückte Menschen zu Hause. Es wurde immer viel sinnlich gegessen, gesoffen, getrunken bei uns zu Hause. Es war immer irgendwie was los. Es war immer Streit. Es war immer so Leben in der Bude. Das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Das wollte ich auch. Und zwischendurch, mein Vater hatte Buntstift und malte. Und es war immer so wahnsinnig viel Kreativität und so in der Luft. Das hat mir schon immer imponiert. Das wollte ich auch immer. Ganz am Anfang wollte ich Nonne werden. Ganz am Anfang. Weil ich das, aber auch das Theatrale war das, was mich so gereizt hat. So aus, also ich fand das Kostüm so schön. Und dieses Theatralische. Ich sah dann immer, was weiß ich, wie hieß sie? Audrey Hepburn. Weinend als Nonne, so in den Himmel guckend und wunderschön sein. Gab's einen berühmten Film. Hast du nicht gesehen. Wie auch immer. Also das war für mich eine große Inspiration, so schön zu sein wie Audrey Hepburn und Jesus oder Gott zu lieben. Und dieses Kostüm, das war eine große Inspiration.
Du bist ja in Düsseldorf geboren. Wenn ich Düsseldorf oder Köln höre, dann muss ich immer an Karneval denken. Ja. Natürlich.
Mein Vater,
hast du das im Blut?
Also Vater,
hast du eine Nähe zum Karneval?
Nein, überhaupt nicht. Und ja, irgendwie wohl doch. Also ich weiß noch, wie wir ganz klein waren in Düsseldorf, hat mein Vater diese Dinger, diese großen Wagen hat er gebaut. Hat er sich ausgedacht. Und weiß ich nicht, da war ich, vier oder fünf, dann sind an mir vorbeigefahren das Saskia-Schwein, das war dann ich, und die Hannessau und so. Das hat er dann so umgearbeitet. Also nein, im Blut, ich finde das... Geht so. Ich mag die Musik, ist so überhaupt nicht meins. Ich finde es lustig, wenn sich alle verkleiden, aber das ist doch immer sehr nah. Und viele Menschen, die so relativ schnell hysterisch werden. Und ich mag Kontrollverlust von anderen überhaupt nicht. Also das ist befremdlich, finde ich.
Hat dich Wien irgendwie geprägt?
Na sicher. Ich glaube, Wien war perfekt zum Studieren. Das war ja so, das war damals nicht so sauber wie jetzt. Das war so morbide und... Es ist so eine Kunststadt und die lieben Theater und da konnte man sich, also wir saßen in Kneipen, diskutierten und tranken Doppler, wie verrückte Doppelflasche Wein, heuriger. Und das hat mich schon sehr geprägt. Ich fand Wien toll. Das sind so wahnsinnig viele Genies, die alle versoffen in der Ecke hängen und hätten alle Karriere machen müssen. Haben sie nicht, weil sie alle Trinker wurden. Aber das war immer sehr faszinierend. Man sitzt da mit irgendjemanden und die haben so tolle Gedanken und dann klingt das alles so wunderbar und so lustig. Und ich finde, die haben so einen Schmäh. Also nicht dieser Wiener, nicht dieser Blöde, dieser Doofe, sondern dieses Schwere. Das habe ich sehr geliebt und ich finde, die haben, ich mag das sehr. Damit konnte ich viel anfangen. Also ich habe Wien sehr, sehr, sehr gemocht. Und irgendwann muss man da weg, weil dann wird es auch zu klein und dann wird es zu blöd und irgendwann muss man weg. Aber der Anfang war toll in Wien.
Zieht sich denn da immer mal wieder hin, um so Erinnerungen aufzufrischen? Oder bist du jemand, die nach vorne guckt und gar nicht so Orte der Vergangenheit besucht?
Ja, also die Schwester meiner Mutter lebt in Wien noch, in Pertelsdorf. Die ist 91. Und die habe ich besucht. Dann bin ich kürzlich mit Ildiko von Kürti da. Ja, haben wir in Wien, sind wir aufgetreten. Aber ich bin sehr selten in Wien. Ich komme eh zurzeit nicht so richtig zum Reisen. Ich habe ein Kind und da bin ich halt mit ihm in Hamburg, weil er mal zur Schule gehen muss. Und wenn er nicht zur Schule geht, machen wir diesen einen großen Urlaub. Also das ist der Moment, wo wir reisen. Ansonsten sitzen wir viel in Hamburg, muss ich sagen. Weil so ist es.
Kommen wir mal nach Hamburg. Was hat dich denn hierher gezogen, beziehungsweise was hat dich hier behalten?
Also mich zurückgeholt hat. Ich bin ja viel unterwegs gewesen und dann habe ich das unfassbare Glück gehabt. Also ich habe viel Theater gespielt und dann dachte ich, ich würde so gern mal mehr drehen. Also überhaupt mal drehen, damit man auch mal irgendwie Geld sparen kann. Theater ist toll. Ich habe die schönsten Stücke gespielt, aber ich habe nie irgendwie es geschafft, Geld in irgendeiner Form zu horten. Und war auch so. Und dann habe ich gedacht, ich werde mal irgendwie drehen wollen. Und dann habe ich tatsächlich quasi in dem Moment, wo ich den Gedanken ausgesprochen hatte, das unfassbare Glück gehabt, hier in Hamburg in den Tatort zu kommen. Und das war eigentlich der Anfang. Dann drehte ich hier ein bisschen Tatort. Dann ist dieser Tatort, das war mit Azorn, da war ich die Pathologin. Das war dann irgendwann vorbei. Und dann fragte mich das Großstadtrevier, ob ich das machen wollen würde. Dann dachte ich, na, weiß ich nicht. Aber dann irgendwie, ja, warum dich eigentlich? Und dann saß ich da und kriegte auf einmal dieses Großstadtrevier. Und dann war ich ja zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich sicher irgendwo und musste nicht irgendwie rumreisen, sondern ich wusste, oh, ich kann jetzt ein Jahr lang quasi eine, werde ich in einer Wohnung, also man blieb auf, ich konnte bleiben, weil ich wusste, wo ich, was ich nächstes Jahr tun werde. Und deswegen blieb ich erstmal in Hamburg und dann wurde ich wieder erwartend schwanger. Ja, und damit, das war's dann. Und dann durch diesen Lottogewinn, das Großstadtrevier ermöglichte mir, dieses Kind beim Großwerden zuzusehen und zu begleiten. Und das ist ja noch ein bisschen so. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber es war eigentlich das Großstadtrevier, was mich hielt, und das Kind. Und dafür bin ich ewig dankbar. Dadurch kann ich hier bleiben und dem beim Großwerden zusehen. Also ich mache das ein bisschen anders als meine Mama.
Tatsächlich ist er ja jetzt, wie du ja vorhin gesagt hast, in dem Alter, wo du bald nach oben gegangen bist.
Ja, das muss er ja nicht.
Nee, aber was würdest du machen, wenn der sagt, Mama, ich, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Förster und gehe jetzt in Thüringer Wald.
Wenn er glücklich wird, soll er das tun. Das ist die Hauptsache, dass er glücklich wird, ein guter Mensch ist.
Aber es gibt keine Anzeichen, dass er jetzt weggehen möchte.
Nein.
Es gibt Anzeichen dafür, dass wir jetzt die Fragen der anderen Leute haben. Oh. Hören wir mal rein.
Hallo Frau Fischer, hier ist Falk Schnabel, der Hamburger Polizeipräsident.
Ach Quatsch!
Sie leiten ja nicht nur unser PK-14, sondern blicken auf eine Karriere in verschiedenen polizeilichen Dienststellen zurück. Was mich interessieren würde ist, was macht die Polizei Hamburg aus Ihrer Sicht besonders?
Der Chef sozusagen. Oh,
ich habe einen Schweißausbruch. Ich mag die. Ich finde, was sie besonders macht, ich kenne glücklicher, also was heißt glücklich, ich weiß nicht, wie sie es in Berlin und in München machen. Also ich finde die Hamburger Polizei, ich habe sie glücklicherweise noch nicht häufig gebraucht, aber wenn ich sie brauchte, und es gab auch Momente, wo ich sie brauchte, weil ich einen wirklich ekelerregenden Nachbarn hatte, einen schrecklichen Menschen, der auch wirklich Angst und Schrecken verbreitete. Und immer wenn es zu viel wurde, rief ich die Polizei und die kamen und die waren toll. Die haben einem wirklich die Angst genommen. Also die sind da. Also wenn du sie brauchst, sind die da. Das ist was. Es ist eine tolle Einrichtung.
Das ist doch ein schöner Claim nach ein Freund und Helfer. Wenn du sie brauchst, sind sie da.
Ja.
So, wir kommen mal zur nächsten Frage.
Liebe Saskia Fischer, hier spricht Xenia Begeris. Ich bin die Hamburger Schulsenatorin und ich würde gerne wissen, was Ihre Lieblingsfächer in der Schule
sind. Oh Gott, ich habe die Schule. Oh, Kunst. Meine Lieblingsfächer in der Schule waren Kunst, frei, also wenn sie ausfielen, waren sie mir besonders lieb. Sport habe ich gehasst. Ich fand Schule wirklich schwer, war ein richtig kompliziertes Thema. Ich glaube, Kunst und Religion vielleicht, weil da konnte man ein bisschen so quatschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Schule war eine Katastrophe.
Holt dich das jetzt eigentlich ein,
absolut,
indem du neben deinem Sohn sitzt und ihm möglicherweise was erklären sollst, was du selber immer noch nicht verstehst?
Absolut, es ist ein Albtraum. Ich sitze schwitzend neben ihm, ich fange an zu weinen. Es ist ein absolutes Trauma. Ich habe mir total Mühe gegeben und ich konnte es nicht. Da hätte man so Eltern gebraucht, die so hinterher sind und so sagen, ja, warte mal, ich erkläre es dir. Wenn mein Vater da ist und was erklärt hat, dann kam ich dann am nächsten Tag in die Schule und dann war das immer falsch. Also war furchtbar. Wieso, das ist ein ganz anderer Rechenweg. Nee, das stimmt so nicht. Deswegen probiere ich das vielleicht bei meinem Sohn so ernsthaft, so anders zu machen. Aber die Angst ist immer noch in mir. Das habe ich nicht rausbekommen. Schule war grauenhaft. Wobei ich ja witzigerweise heute auf der Bühne stehe und texte und das alles. Das ist ja auch so eine Art Prüfungssituation. Das ist was ganz anderes. Aber dieses Erdkunde, oh Gott, grauenhaft. Das war echt grauenhaft. Ja.
Wenn man sich den Werdegang anguckt und auch weiß, wo du herkommst, also von welch berühmter Familie, dann bin ich vorhin über diesen Satz gestolpert, dass du endlich mal Geld verdienen wolltest. Ach. Also natürlich will man sein eigenes Geld verdienen, egal wie viel Geld die Eltern oder die Großeltern haben. Hm. Aber war Not, finanzielle Not, irgendwann mal ein Thema? Weil, ich sag mal so, locker nach Wien gehen war damals wahrscheinlich auch gar nicht so einfach.
Nein, das stimmt wohl. Nein, also eigentlich hat Wetten, das hat mir diesen Wahnsinnsstart ermöglicht. Ohne Wetten, das hätte ich nicht nach Wien gehen können. Und ich war tatsächlich, ich glaube, seitdem ich 18 bin, bin ich beruflich unterwegs und kann meine Brötchen selber zahlen und meine Miete. Da bin ich stolz drauf, aber aus irgendeinem Grund habe ich immer diese Angst. Ich habe immer Angst, dass wie kam ich jetzt drauf, dass ich nicht genug...
Also naja, ob Geld irgendwann mal ein Antrieb für dich war, außer jetzt vielleicht zu sagen, okay, dadurch habe ich jetzt mal regelmäßig Geld beim Großstadtrevier.
Ja, ich habe Angst, dass ich kein Geld habe. Ich habe wahnsinnige Angst davor. Es sieht nicht so aus, weil ich, wie gesagt, echt schon sehr lange immer gearbeitet habe. Es gab wenig Zeiten, in denen ich keine Arbeit hatte, um ehrlich zu sein, was auch eigentlich ein Geschenk ist. Aber ich habe irgendwie immer Angst. Keine Ahnung, vielleicht war das in meinem vorherigen Leben irgendwas. Ich habe furchtbare Angst, irgendwie... keine Ahnung, meine Miete nicht zahlen zu können.
Ist das Teil des Antriebs oder ist das auch vielleicht eher eine Blockade sogar?
Das ist vielleicht... es ist sicher ein Teil des Antriebs. Jetzt habe ich zum Beispiel 4 Monate nichts auf dem Zettel. Also Kleinigkeiten habe ich nur auf dem Zettel. Das macht mich wahnsinnig. Und deswegen überlege ich mir die ganze Zeit, was kann ich jetzt tun? Also soll ich große Bilder malen, die verkloppen? Ich denke nur über sowas nach. Soll ich ein Theaterstück schreiben, damit es irgendwie... Ich habe immer Angst, dass es irgendwie...
Aber man könnte ja meinen, da würde jetzt mal so ein bisschen Routine reinkommen in die Angst. Immer noch nicht? Erwischt es dich jedes Mal kalt, jedes wenn die letzte mal Klappe kalt. Fällt vom Großstadtrevier?
Nein, also das, ich weiß es immer vorher und ich krieg's trotzdem mit Angst zu tun. Ich weiß ich nicht, was das ist. Komisch, ne? Ich weiß es eigentlich nicht. Dabei ist es eigentlich alles gut. Ich habe ein bisschen was gespart, so ist es nicht. Aber also wenn jetzt diese Bilder nicht verkauft werden, das Stück oder wie auch immer, keine Ahnung, wenn das nicht weitergeht, könnte ich auch ein gut paar Jahre leben, aber... Ich habe trotzdem Schiss davor, weiß ich nicht. Weiß ich überhaupt nicht, wieso ich das habe.
Du hast vorhin ja gesagt, dass du alle Rollen, die ich da aufgezählt habe, als Tochter und als Enkelin gerne spielst, beziehungsweise gerne innehast. Die beruflichen Wege haben sich mit deinem Großvater das erste Mal 1991 in Altes Herz wieder jung das erste Mal gekreuzt. Ja, da hast du mit ihm zusammengespielt.
Stimmt.
Wusstest du damals... Ja, damals wusstest du schon um die Bedeutung dieses Mannes. Ja, wann ist dir immer. Das aber klar geworden? Also damals war es ja schon bald...
war immer, also das, der war schon in der Familie, war der auch schon immer eine Persönlichkeit. Und also es war immer Pitt und Nicole und Jopi ruft an. Jopi! Jopi ist am Telefon, los! Kinder, geht an der Telefon, Jopi ist da. Oh, Jopi. Also Jopi war schon immer eine Persönlichkeit, wo man dann sagt, der war... Kein Großvater, sondern es war der Jopi, ruft jetzt an, der war immer, also er war ein ganz normaler, ganz einfacher, lustiger Mann, aber er hatte eine Aura des Respekts und, wie soll man sagen, es gab nicht den Moment, wo wir dann mal zusammen vor der Glotze sitzen und uns kaputt lachen. Wenn er kam aus München oder von irgendeiner Tournee, kam er mal zu Nicole, da hat auch Nicole und Pitt haben sich dann zusammengerissen, weil Jopi kommt und dann setzt er sich hin und dann, wie ist es denn jetzt und so. Also man hat sich immer verhalten. Also und das Jopi ist, war mir immer klar, wie es mir bewusst wurde, war ja auch schon meine Mutter war die erste, also wie ich wurde groß von und ich wusste, dass meine Mutter eine bekannte Persönlichkeit ist. Das wusste ich, weil sie war die erste Tatort-Kommissarin. Das weiß ich noch, da hieß sie Marianne Buchmüller. Und ich weiß, sie war da im Fernsehen und ich habe es gar nicht, glaube ich, gar nicht gesehen, diesen Tatort damals. Sie war die erste Frau mit einer Pistole, ne, die eine Marke tragen durfte im deutschen Fernsehen. Stell sich mal vor. Und heute sind es ja nur
gar keine mehr ohne Waffe.
Ja, und Kommissarin, nur noch Kommissarin. Und da war das total Thema und dann war es immer noch die Tochter von und das war ja auch, also es war mir immer bewusst, wessen Kind ich bin und so. Oder wer meine Familie ist. Ich war auch immer stolz drauf, aber jetzt, ich habe mich ja auch so nie genannt, weil ich damit eigentlich auch gar nichts so, in dem Sinne wollte ich das immer alleine machen. Ich wollte auch nie Hees, das heißen wir das. Ist ja deren Ding und ich wollte dann immer als den zeigen, dass ich das auch ohne diesen Namen kann und so.
Jetzt stellen wir fest, es waren wilde Jahre in deiner Jugend und Kindheit, nicht ganz normal, wie andere das vielleicht kennen. dann dieser Riesenschatten, dieser Berühmtheitsschatten im gleichen Beruf auch noch, den du ausübst, dann die Schwierigkeiten in der Schule. Bist du heute stolz auf das, was du machst und erreicht hast?
Wenn man mittendrin steht, weiß man nicht genau, was man so erreicht hat. Aber ich glaube, nein. Also doch, ich bin stolz. Ich bin unfassbar alt. Also ich weiß nicht genau. Ich glaube 57 und ich mit diesen 57 Jahren, ich habe immer gearbeitet. Ich so relativ erfolgreich. Ich bin da schon stolz drauf. Ich bin jetzt stolz. Jetzt habe ich ein neues Projekt vor. Darauf bin ich auch wahnsinnig stolz drauf, dass das da irgendwie vorangeht. Ich bin stolz. Ich bin stolz auf das, was ich mache und dass ich das auch kann. Ich glaube, dass ich das kann. Und das macht mich auch irgendwie glücklich und ein bisschen selbstsicher. Ja, ich bin schon stolz.
Wenn man so früh angefangen hat zu arbeiten, denkt man dann früher darüber nach, irgendwann auch aufzuhören und in Rente zu gehen? Oder willst du es wie dein Großvater machen, der irgendwie bis ins sehr biblische Alter noch auf der Bühne stand?
Ich weiß nicht. Welchen Strang ich habe das große Glück oder vielleicht das große Pech, ich weiß nicht, ich habe so viele Sachen, die mich interessieren. Ich würde wahnsinnig gerne malen. Ich würde wahnsinnig gerne Musik machen. Ich würde wahnsinnig gerne schreiben. Ich will auch wahnsinnig gerne Theater spielen und ich würde wahnsinnig gerne große Filme drehen. Das will ich alles ja noch machen und deswegen, das muss ja noch alles in dieses Leben rein. Also glaube ich auch nicht, dass das irgendwann mit 65 oder so Schluss ist, auf gar keinen Fall. Ich muss ja das alles noch machen.
Wenn du immer wieder von der Angst getrieben bist, die Miete nicht zu bezahlen, so eine Serie gibt ja Sicherheit, aber so eine Serie, das haben wir in den letzten Jahren gelernt, kann ja auch irgendwann mal zu Ende sein.
Ja, das ist genau.
Wie sehr treibt dich denn sowas irgendwie dann vielleicht in die falschen Gedanken?
Ja, also wir sind ja deutlich auch gekürzt worden. Alles wird ja gerade gekürzt. Und wir haben früher sehr viel mehr und Folgen gedreht. Jetzt drehen wir nur noch 12 Folgen im Jahr statt der normalerweise 16. Und wie ich das gehört habe, dass wir nächstes Jahr nur das erste Halbjahr drehen, ich krieg da erstmal einen Wahnsinnsschreck, weil ich dann, oh Gott, was mache ich im zweiten Halbjahr, weil ich werde nicht angerufen, also ich verstehe es auch nicht, aber keiner ruft mich an. Also habe ich mich diesmal hingesetzt und dachte, okay, dann muss ich mich jetzt selbst kümmern und dadurch habe ich mich halt hingesetzt und ein Stück geschrieben und mal sehen und das scheint auch zur Aufführung zu kommen nächstes Jahr im September fangen wir an zu proben, wenn alles gut geht. Und dann spielen wir im St. Pauli Theater. Also es treibt mich irgendwo hin. Und das ist ja gut. Diese Angst treibt mich irgendwo hin, kreativen Output zu machen, der hoffentlich irgendwie auch, es klingt so blöd, als geht's immer nur ums Geld generieren, aber ein bisschen halt doch auch. Aber also das ist halt leider schon wichtig, dass man die Krankenkasse zahlt. Die ist ja so teuer.
Wie sieht denn ein typischer Großstadtrevier-Drehtag eigentlich aus? Also ich habe so immer das von außen betrachtet, denkt man, okay, das ist quasi wie ein Bürojob. Man geht dann um 9 Uhr, geht man dahin und um 16 Uhr spuckt einen die Filmhalle wieder aus. Aber ich sag mal, so richtige Nachtdrehs wie bei anderen Drehs habt ihr ja wahrscheinlich nicht. Also
nicht
schon
mehr.
Alles sehr koordiniert, oder?
Hatten wir alles nicht mehr. Ich darf nicht mehr raus. Es gibt seit 4 Jahren keine Nachtdrehs mehr. Das muss man sich mir alles reinziehen. Ist alles gestrichen worden, weil es zu teuer ist.
Also Kriminalität findet dort nur noch tagsüber statt.
Ja, man kann ja abhängen.
Und sowieso ohne Leichen.
Man kann, genau, ohne Leichen. Und man kann ja abhängen. Dann wirkt es wie Nacht.
Ah, okay.
Also eigentlich fängt der Drehtag dann an, wenn ich das Buch kriege und ich anfange, Text zu lernen.
Ja.
So, dann fängt
und bist du dann eine, wie ich früher bei den Hausaufgaben, quasi im Bus zur Arbeit?
Ich muss mich hinsetzen. Ich lerne. Ich bin wahnsinnig diszipliniert. Das habe ich tatsächlich mit Frau Küppers und meiner Mutter und Jopi gemeinsam.
Ja.
Wir sind wahnsinnig diszipliniert. Wir setzen uns hin und lernen den ganzen Mist. Wie verrückt. Oh, ich habe auf den Tisch gehauen. Also ich lerne und setze mich mit der Sache auseinander. Wie irre. Und dann kriege ich eine Disposition, also eine Dispo am Tag zuvor. Dann heißt es, du kommst morgen um 6.55 Uhr wirst du abgeholt. Frauen werden ja immer sehr früh abgeholt.
Komischerweise, weil die für die Haare so lange brauchen.
Wir brauchen für die Haare Stunden. Und mit jedem Jahr wird es 10 Minuten länger, habe ich das Gefühl. Weil das ganze Zeug muss ja zugekleistert werden und falten und so. Ja, und dann wirst du halt um diese furchtbare Zeit abgeholt und dann geht es in der Regel so, ich würde mal sagen um neun hast du dann dein Kostüm an, siehst dementsprechend aus und dann wirst du verkabelt, kriegst das Mikro hinten reingesteckt und dann, das klingt ja unmöglich, dann wird geprobt und dann drehen wir, versuchen wir glaube ich 8 bis 9 Minuten am Tag, also Sendezeit in den Kasten zu kriegen. Früher hatten wir immer, also bis vor vier, naja, ein bisschen länger vielleicht, hatten wir tatsächlich 12 Stunden gearbeitet am Tag. Aber das ist jetzt auch recht zusammenge-, also es geht gar nicht mehr, diese Überstundenzeit ist auch vorbei irgendwie. Auch nicht mehr zu zahlen. Also sind wir eigentlich gegen 6, 7 Uhr fertig. Und dann sitzen wir zu Hause und dann schminkst du dich stundenlang ab, duschen, Haare waschen, damit alles wieder auf Null für morgen. Rasieren, Beine, alles immer sauber, Wäsche waschen und so. Und damit du das am nächsten Tag alles wieder frisch am Start hast und dann geht's wieder weiter. So ist das. Das ist schon.
Ist denn dein Kind jetzt auch schon ein Schlüsselkind sozusagen, ja, wenn du um 18 Uhr nach Hause kommst?
Ja, mein Kind ist, also ja, er hat einen Schlüssel und, also ich habe ja einen Spanier, also ich habe einen Kerl, der zu Hause ist, aber der Spanier ist mein Kerl, aber der arbeitet, ist auch in dem Beruf und der arbeitet sehr viel in Berlin. Also mache ich das schon das meiste. Hm. Ja, und wir wieder noch in den Kindergarten gingen, dann hatte ich immer, da hatten wir einen tollen Produktionszeit, den rief ich immer an und Matthias Fritz und dann sagte ich, du, was mache ich, der Kindergarten öffnet erst um 8 und ihr wollt mich um 6.55 Uhr abholen, was mache ich da, ich kann das Kind ja nicht irgendwo an die Tür vom Kindergarten befestigen. Und dann haben die es aber sehr lieb so gedreht, dass es irgendwie ging oder so. Also das war sehr kompliziert. Am Anfang war das echt kompliziert, wenn du da alleine bist. Und da ist der Beruf auch relativ erbarmungslos. Weil was sollst du da machen? Du kannst ihn ja nicht mitnehmen. Mhm. Also es gibt auch Eltern, die mitnehmen. Aber ich würde das nicht, weil dann bin ich weder eine gute Schauspielerin noch eine gute Mutter. Also ich möchte, das geht nicht. Also hat er relativ schnell gelernt. Das geht auch mit dem Schlüssel und so. Und jetzt ist er 14, er war 15, jetzt ist die Sache.
Man hört ein bisschen raus, dass du gerne morgens länger schlafen möchtest. Wann hast du das letzte Mal richtig lange ausgeschlafen? Wie lange ging das?
Ich glaube, das ist 20 Jahre her. das hat mit 35 hat das spontan aufgehört. Ich weiß auch nicht, seitdem kann ich nicht mehr lange schlafen. Außerdem habe ich 2 Katzen.
Ja.
Die haben wir gekauft, Corona-mäßig haben wir uns Katzen angeschafft, weil ich dachte, mein Sohn hat keinen sozialen Input mehr, der muss irgendwas anfassen und der kann ja nicht die Mutter und den Vater düdeln, also kriegt er 2 Katzen. Und seitdem wir diese Katzen haben, werde ich um Punkt 6 Uhr jeden Tag geweckt von diesen wunderbaren Katzen.
Hm. Okay. Ah. Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du.
Oh Gott.
Ich lese Fakten über Hamburg vor dann gibt's eine Frage dazu. Keine Wissensfrage. Entspann dich. Also, der Schuldenstand des öffentlichen Gesamthaushalts der Stadt Hamburg beträgt derzeit rund 31 Milliarden Euro. Wie hoch war denn die höchste Schuldensumme auf deinem Konto jemals?
Nicht ganz so hoch. Reicht das auch hier mit Beantwortung nur ein Wort?
Nö, du kannst das erzählen. Was hast du gekauft? Was hat das so ins Minus gejagt? Und wie hoch war die Summe?
Ich hab mal vergessen, da Steuer zu zahlen. Also das war das Schlimmste bis jetzt. Ansonsten, ich gebe nicht viel Geld aus.
Okay.
Also ich hatte noch nie Schulden. Weil ich so eine Angst hätte davor. Ich mache keine Schulden.
Ja. Herrlich. Hamburg ist die Stadt mit den meisten Grünflächen in Deutschland. Ja. Rund 14% des Stadtgebietes sind Grün- und Erholungsflächen. Bei welcher Tätigkeit kannst du so richtig abschalten?
Tatsächlich im Garten. Ich habe einen Garten.
Echt?
Ja, also das Haus hat einen Garten und da fummel ich von morgens bis abends die ganze Zeit drin rum. Das ist das aller
Nur tollste. Zierpflanzen oder auch Nutzpflanzen, Zucchini, damit es abends eine Gemüsepfanne gibt?
Ja, die werden von den Ratten gefressen. Ich wohne im Univiertel.
Da sind Ratten? Ja. Ich dachte, die sind immer nur in der Hafen-City.
Nein, es tut mir leid, sie sind überall. Auf jeden Hamburger, habe ich mal gehört, kommen 3 Ratten.
Hi. Ja, das ist ja wieder Wissenswertes hier innerhalb der Rubrik.
Also ich habe noch keine Ratte gesehen, aber ich sehe Mäuse. Also sie fressen halt alles. Das ist nicht so schlimm, aber deswegen kann
Hochbeete
ich...
Hochbeete könnten helfen. Ja, auch nicht.
Nee, die kommen überall hin. Aber ich mache alles, was möglich mit Nabu. Ich lese Nabu und dann wird alles eingepflanzt. Keine invasiven Sachen und so. Ich probiere mein Möglichstes, um Hamburg grün zu halten.
Im ersten Halbjahr 2024 kamen in Hamburger Geburtskliniken und Geburtshäusern 11.187 Kinder zur Welt. Wenn du ein bestimmtes Alter noch einmal durchleben könntest, welches wäre das?
Ich glaube, ich fand alles eigentlich ganz gut. Ach, jetzt finde ich es ein bisschen, wird's anstrengend. Jetzt tut's ein bisschen mehr weh alles. Also darauf würde ich gerne verzichten. Aufgrund der Abnutzungserscheinung, so ab einer Zeit. Aber ansonsten, ich fand jedes Alter toll.
Gibt es denn bestimmte Dinge, die du einfach nicht mehr machen kannst oder nicht mehr machst, weil du dich jetzt als vernünftiger hältst oder es körperlich nicht mehr möglich ist?
Oh Gott, also nee, so, nein, da bin ich noch nicht. Nein, ich mache, also wenn ich was will, dann mache ich das.
Wenn auch so verrückte Sachen wie Fallschirmspringen oder kommt dir das gar nicht in den Sinn?
Fallschirmspringen wäre jetzt nicht, aber wenn ich jetzt da Bock drauf hätte, würde ich das machen. Aber da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Aber also ich, du kannst, mach mir ein Angebot, dann mache ich mit, wenn es gut ist. Also so.
Ich überleg mal was.
Also, aber es gibt nichts, wo ich denke, das kann ich nicht mehr. Ich sehe nicht mehr gut, aber das hat ja nicht jetzt, also ich kann nicht mehr gut sehen. Aber ansonsten kann ich eigentlich noch alles.
Du hast ja vorhin gesagt, was du alles noch machen willst. Also ja. Musik noch und ein Film und Kino und Bühne und so weiter.
Ja.
Gibt es denn Rollen, die dich jetzt nochmal so richtig herausfordern würden? Mal vielleicht nicht im Krimi-Milieu, Pathologin oder...
Oh, ich würde wahnsinnig gerne einen Alien mal spielen.
Aha.
Sowas. Ich würde gerne mal einfach wildes Zeug spielen. Sowas. Einfach irre Sachen. Natürlich würde ich auch gerne tolle Kinofilme und dramatische Figuren, aber selbstverständlich, aber etwas, was einem so gar nicht begegnet oder mir natürlich nie begegnet, was heißt natürlich, aber mir nicht begegnet ist, so ein Science-Fiction, ein richtig gutes Science-Fiction-Monster zu sein, fände ich super, oder so ein Android oder sowas.
Ja, gut, das hören die richtigen Leute hoffentlich. Wie empfindest du Hamburg denn jetzt so? Du hast vorhin so angedeutet, mal gucken, wenn der Junge alt genug ist, bin ich hier vielleicht wieder weg? Oder ging der Satz so weiter, gedanklich?
Nee, jetzt bin ich dafür zuständig, dass mein Sohn immer weiß, wo er zu Hause ist. Natürlich ist zu Hause da, wo ich bin und so. Aber ich finde das ganz nett. So bin ich halt auch groß geworden. Mein Elternhaus, Wohnung gibt es auch immer noch. Das finde ich nett. Also ich werde sicher in Hamburg in dieser fantastischen Wohnung wohnen, bleiben oder wenn ich mir das leisten kann, so, dann wird das immer bleiben. Ich würde mich nur nicht, also wenn Ineas das nicht mehr braucht und ich diesen super Sicherheitsknall nicht mehr habe vielleicht und der raus ist und das alles selber kann, dann würde ich mich schon nochmal umgucken, ob ich nicht vielleicht doch nochmal nach Amerika gehe oder keine Ahnung, nach Italien ziehe, was weiß ich. Aber ich werde immer mit Hamburg in Verbindung sein. Mein Bruder lebt hier mit seinen 400 Kindern und also irgendwie ist Hamburg immer in meinem Herzen. Also ich, das ist schon meine Stadt.
Was ist denn typisch Hamburg an dir?
Oh, was typisch Hamburg an mir ist? Was ist denn überhaupt typisch Hamburg? Oh Gott. Was ist denn typisch Hamburg an dir? Gib mir mal, damit ich weiß, in welche Richtung das geht.
Ich glaube Zuverlässigkeit. Ah, aber das habe ich nicht durch Hamburg gelernt, glaube ich. Ja, also das ist dann einfach deckungsgleich dann mit der Stadt.
Ja, also ich bin auch. Ich bin also zuverlässig, ich bin pünktlich, ich bin all diese Sachen, also ich sehr sauber. Hamburg ist ja grün, also ich bin auch grün. Keine Ahnung, mir fällt jetzt...
Gibt es denn Orte, die du kriegst ja wahrscheinlich sehr viel Besuch von außerhalb, was du den Leuten immer gleich mal zeigen musst? Ist es jetzt die Elbphilharmonie seit einigen
mein
Jahren?
Garten.
Oder? Dein Garten. Mit den Ratten, Garten. Der Rattengarten.
Ja, Mara, ich bin so stolz drauf. Da kann man drin sitzen und da ist Sonne und das ist finde ich, das absolut Tollste. Und es ist mitten in der Stadt.
Ja.
Also ich gebe zu, da sitze ich wahnsinnig.
Ist ja jetzt für Touristen jetzt nicht so geeignet.
Nein,
irgendwie.
Nein.
Möglicherweise hättest du da was gegen.
Da hätte ich sehr was
andere
dagegen.
Orte.
Wo wir die... Also ich gehe dann los mit denen natürlich einmal durch... Wo gehe ich denn da hin? Erstmal über... Dann gehe ich wahrscheinlich erstmal durch das Grindelviertel. Dann gehe ich hier an dem Wasserturm vorbei. Dann eier ich hier durch die Gegend und zeige denen hier die Schanze.
Durch die Schanze?
Genau, von der Schanze gehen wir dann... Ja, dann weiter, na, dann gehen wir über den Kiez natürlich, die Reeperbahn, die aber auch tagsüber nicht so richtig schön ist, um sie zu zeigen. Also gehe ich da eher an den Seiten entlang, hinten weiter an die Elbe natürlich. Und von der Elbe, dann gehe ich natürlich mit denen durch dieses wahnsinnig neue Viertel, was da, ich finde das ja wahnsinnig spannend. Ich finde die Elbphilharmonie super.
Mhm.
Da würde ich dann mit denen rumeiern. Dann gehen wir natürlich zum Michel. Und dann eiern wir natürlich auch durch die Innenstadt rum. Dann gehe ich mit denen wahrscheinlich auch über einen Großneumarkt, den liebe ich auch. Und dann gehen wir wieder nach Hause und gehen dann ins Abaton-Kino, schauen uns einen Film an und dann essen wir da noch einen Wiener Schnitzel oder so.
Wie wichtig ist denn Shoppen für dich, bei all der Angst, morgen kein Geld für die Miete zu haben? Findet die Mönckebergstraße in deinem Leben statt?
Ganz wenig. Nein, eigentlich gar nicht. Jarwitz findet bei mir statt. Kennst du Jarwitz? Jarwitz ist der Künstlerbedarfsladen, wo es die meisten Pinsel gibt. Das ist sein Laden. Das ist meine Welt.
Und was malst du dann? Ist das so Aquarelle irgendwie? Oder? Und
immer
wer hat dir das beigebracht? Deine Eltern?
Ja, mein Vater war Maler. Wir haben immer gemalt.
Aber trotzdem überträgt sich das ja nicht wie WLAN.
Nee, leider nicht. Nein, keiner. Ich liebe es. Das Problem ist, jetzt habe ich diese Katzen. Und Katzen und Malerei geht überhaupt nicht. Jeder Pinsel, du wird hingeschmissen. Es ist furchtbar, diese ganzen viel kleinen Sachen. Aber ich könnte die ganze Zeit malen. Und Järwitz ist ein Laden mit Pinseln, mit Stiften. Ich werde verrückt, wenn ich Bleistifte sehe. Das ist das Tollste. Wie ist denn dieser wahnsinnig schöne, gab es in so einer Passage, dieses Papiergeschäft, was es nicht mehr gibt?
Schacht und Westrich.
Schacht und Westrich.
Im Hanseviertel.
Im Hanseviertel, die Schacht und Westrich. Das war schon, ist schon hart, oder?
Ich hab's mehr mit Papier. Ja, so, ich finde schönes Papier irgendwie toll.
Papier ist auch so toll. Papier ist auch ganz großartig. Also diese Geschäfte, da, ich weiß jetzt nicht mehr die Ausgangsfrage, aber ich gehe auch gerne mit meinen Gästen durch Schacht und Westrich, wäre ich früher gegangen.
Also das
jetzt,
ist so ein Shopping-Tempel gewesen.
Genau, es ging um
weniger
genau.
Klamotten oder absolut. Schmuck oder
nein,
was weiß
gar nicht. Ich habe gar keinen Schmuck. Ich habe einen Ring, da, den.
Ja,
und ich habe gar
den sehen wir jetzt gerade, der ist grün quasi.
Ja,
den goldgrün.
Genau.
Ja.
Und ansonsten, ich habe keinen Schmuck. Ich habe gar nicht, ich habe zwei Paar Schuhe.
Zwei Paar?
Ich habe zwei Paar Schuhe. Ich habe diesen. Ja, ich habe Arthrose. Ja, es wird nicht einfach im Leben.
Mhm.
Und ich trage keine hohen Absätze. Nee, ich habe zwei Paar Schuhe. Ich habe nicht so viel Zeug. Ich bin kein so... Ich habe das alles gar nicht.
Interessant.
Komisch, ne?
Die reichen ja 20 Quadratmeter zum Wohnen. Wahrscheinlich hat dein Mann mehr Schuhe, ne?
Ja, hat er sicher. Ich habe irgendwie braucht man das alles gar nicht. Ich habe natürlich fürs Ausgehen, da gibt es so hohe Schuhe, die ziehe ich aber nicht mehr an.
Ja.
Aber trage ich alles. Brauche ich gar nicht.
Gibt es denn sonst noch einen Sammeltrieb? Also du hast wahnsinnig viele Buntstifte offensichtlich. Aber so Bücher oder irgendwie Kulturartikel, CDs, Platten?
Ich habe tatsächlich so eine Art Bibliothek, aber ich kaufe jetzt auch tatsächlich ganz leider, oh Gott, das ist wirklich schlimm. Ich habe jetzt diesen Kindle-Quatsch. Ist auch blöd, dass ich jetzt Kindle sage, auch blöd.
Ja, ja, gut.
Weil wenn ich auf Reisen bin, das ist so wahnsinnig praktisch, dass man diese ganzen Bücher nicht mehr mit sich rumschleppt. Aber ich habe noch eine Bibliothek. Ich habe früher wahnsinnig viele Bücher gehabt. Jetzt habe ich keine Bücher mehr. Also,
gibt es denn einen Gegenstand, der dich an deinen Großvater erinnert, den du unbedingt haben wolltest? So, wo du vielleicht als Kind schon gesagt hast, das will ich später. Also hat man solche Gedanken? Weiß ich gar nicht.
Nein, ich habe von Juppie jetzt. Oh Gott. Oh je. Nee. Nee.
Nüschte.
Nee, das habe ich alles in meinem Herzen.
Ja, sehr schön. Wenn dir Lernen so schwer gefallen ist in der Schule, du auf der anderen Seite aber seitenlange Texte lernen kannst, wie ist es mit Sprachen?
Ach, kann ich leider auch nicht. Also ich habe ja ein bisschen in New York verbracht. Also ein bisschen, ich kann Englisch so ganz gut, aber alles andere kann ich nicht. Mein Kerl, der Spanier, dann kriegt mir dieses Kind und dann dachte ich, es wäre wahnsinnig toll, wenn ich jetzt Spanisch könnte. Habe mich hier bei Colleen bei der Sprachschule eingeschrieben und probierte Spanisch zu lernen. Aber da, wenn man hochschwanger ist, kriegt man ja überhaupt nichts in die Birne. Also habe ich das zweimal gemacht und zweimal wirklich überhaupt nichts davon begriffen. Ich kann es nicht. Ich bin nicht gut, leider in Sprachen, leider nicht. Im nächsten Leben kann ich alle Sprachen.
Was kannst du denn noch besonders gut? Jetzt hast du ganz häufig Sachen negiert, dass du nicht kochst und dass du nicht Sprachen lernst.
Was ich besonders gut kann.
Gibt es denn irgendwas, wo du als Freundin geschätzt wirst oder wo Leute dich anrufen und sagen, Saskia, du weißt das doch.
Saskia, du weißt das doch. Ich glaube, ich bin ein guter Freund, weil ich zuhören kann. Ich glaube, ich kann mit jemandem lachen. Ich kann ablenken. Ich glaube, was kann ich denn?
Was bringt dich denn zum Lachen?
Ich bin ein Fan von, Situationskomik. Situationskomik, schwarzer Humor, Intelligenz, kluge Menschen, die gute Witze machen. Böhmermann bringt mich zum Lachen.
Mhm.
Ja, was bringt mich zum Lachen?
Bist du denn so eine, also es gibt zwar die Mediathek, aber bist du dann jemand, die sich am Freitagnacht Böhmermann anguckt oder
nein,
in der Mediathek?
Mediathek. Ich bin leider, oh Gott, das ist so blöd. Ich schaue relativ wenig dieses lineare Fernsehen. Das ist so blöd, wenn ich das sage, die da arbeitet. Das ist so tief tragisch, aber ich schaue fast gar kein Fernsehen mehr. Also ich schaue da in dem Handy, wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann gucke ich in der Mediathek. Aber
was guckst du dann außer Böhmermann?
Naja, ich schaue mir natürlich diese ganzen tollen Serien an, die es da gibt und was so gerade interessant ist und so.
Wie oft erwischt man dich denn im Theater?
Viel zu selten.
Man muss ja mal bedenken, dass für Schauspieler ist es ja nicht unbedingt eine Entspannung, sondern es ist ja doch eher etwas, wo man dann sitzt und denkt so, warum ich nicht?
Genau. Genau das ist es. Punkt. Eigentlich kann man das sagen. Ich sitze da unten und denke mir, wieso spiele ich das nicht? Absolut. Dann ärgert man sich auch mehr, weil man hat ja so einen Fachidiotenblick. Und den mir wegzutrainieren, also wenn ein Theaterstück es schafft, dass man nicht mehr über die Machart oder die Sachen nachdenkt, also die Technik nachdenkt, das ist schon sehr schwer. Also dieses Erlebnis, sich fallen zu lassen und nur zuzugucken, ist bei uns natürlich nicht so einfach wie für einen normalen Zuschauer. Und das macht die Sachen, ist für uns natürlich innerlich schwer entzaubert. Also wir gucken und wir sehen halt, jetzt ziehen die den vorne, jetzt das hier, guck mal, schwerer Umbau, da ist da. Wir sehen halt so viel Blödsinn, ne? Es ist halt so. Aber was wir jetzt wieder, ich verquassel mich immer. Also ich gehe selten ins Theater, muss ich ehrlich zugeben, weil ich auch am Abend mit meinem Sohn so gerne zusammen abhänge und wir haben am Abend noch viel zu quatschen und das tun wir tatsächlich noch und dann, das machen wir sehr viel.
Wir hätten auch noch so viel zu quatschen, aber werden mir Zeichen gegeben, dass wir jetzt schon die letzten beiden Fragen stellen müssen und
tut mir leid.
Es ist alles gut, ist alles gut. Wir haben nur diese eine Stunde und deswegen kommen jetzt die beiden Fragen. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich sehe mich im Großstadtrevier. Ich sehe mich im Großstadtrevier, Frau Küppers. Wird irgendeinen wahnsinnig tollen Fall lösen.
In einem dunklen Hosenanzug.
In einem dunklen Hosenanzug.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ich sehe es, Hamburg wird noch grüner werden. Wo sehe ich Hamburg? Immer noch an der Elbe.
Mhm. Das ist eine sehr präzise Beschreibung. Liebe Saskia, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich neige dazu, das häufiger zu sagen. Heute war es wirklich überraschend locker und lustig und bunt und auch verquatscht. Und dafür darf ich herzlichen Dank sagen, auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer.
Danke.
In diesem Sinne sage ich Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.